Herzlich willkommen beim Liedwelt Rheinland Podcast. Mein Name ist Stefanie Pütz und ich spreche heute mit dem Bassbariton Rolf A. Scheider. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Wir wollen zuerst über dein Lieblingslied sprechen oder dein aktuelles Lieblingslied, vermutlich eher. Welches ist das?
Das ist eine super schwierige Frage, die ich eigentlich gar nicht beantworten kann, weil es gibt so viele. Eins meiner Lieblingslieder ist bestimmt die Zueignung von Richard Strauss. Ein anderes meiner absoluten Favorites ist die Mondnacht von Robert Schumann. Von Mahler, von Gustav Mahler wäre es von den Heiteren aus und von den Ernsten Revelge oder Tamboursgesell.
Okay, und du hast aber jetzt gerade ein aktuelles Programm in Vorbereitung wahrscheinlich, das heißt Treue Liebe, richtig?
Das ist richtig.
Hast du denn da ein Lieblingslied in dem Programm?
Also in dem aktuellen Programm ist das mit Sicherheit die Mainacht von Brahms. Es ist ein etwas verklärtes Stück, also vergleichbar wie die gesamte Winterreise gestrickt ist, wo sich die inneren Seelenzustände jetzt an der äußeren Natur widerspiegeln. So ist das in der Mainacht inhaltlich auch. Also die innere Sehnsucht, auch die unerfüllte, die spiegelt sich an der Natur in dem Fall. Ist das alles natürlich auf einer viel heiteren Seite als jetzt vergleichsweise in der Winterreise, weil wir auch im Mai gelandet sind. Ein tolles Stück. Ein tolles Stück Musik. Es hat wunderschöne, große Bögen und Phrasen, die man füllen darf, die man natürlich füllen muss. Aber das ist eine Freude, das zu tun und da die Stimme reinblühen zu lassen. Das ist einfach wunderbar.
Wenn du jetzt ein Lied besonders magst, ist das dann so Liebe auf den ersten Ton oder muss man sich da auch erstmal näher kennenlernen?
Das ist wie im wirklichen Leben. Nee, also manche Sachen muss man sich regelrecht erobern. Also ich habe auch schon Stücke gehabt, wo ich dachte, boah, was ist denn das für ein Zeugs? Was soll das und was hat das mit mir zu tun und wie antiquiert und oder komische Musik oder was. Und je mehr ich dann da eingetaucht bin in Text und Musik und das zu meinem gemacht habe, irgendwann war dieses Gefühl von, was soll das denn jetzt? Das war vollkommen weg und das kann auch durchaus sein, dass das dann ins Gegenteil schlägt. Das geht mir jetzt nicht nur bei Liedern so, das geht mir generell mit Musik so, dass ich da manche Dinge zu Anfang unglaublich sperrig finde und auf einmal öffnet sich durch die Arbeit da dran und auch um das, ja, ich will nicht sagen kämpfen damit, aber wenn ich ein Stück singe, ganz egal, welche Art das Stück ist, ich möchte mich damit wohlfühlen und ich möchte mich damit authentisch fühlen können. Und das ist ein Prozess, der ist nicht immer so ganz glatt. Und wenn der dann mal vollzogen ist, dann wird das zu meinem und dann ist ich weiß ja dann, dass es am Anfang sperrig war, aber das ist dann von meinem Gefühl her nicht mehr nachzuvollziehen.
Denkst du denn dann, wenn du das vorträgst, boah, das ist jetzt für die Zuhörenden bestimmt echt sperrig?
Nein, das denke ich nicht, weil ich glaube, wenn ich das mal für mich erobert habe, dann habe ich ja für mich einen Zugang und ich denke, wenn ich einen Zugang habe, dann weiß ich ja auch, wie ich was machen möchte, welche Emotionen ich habe, welche Geschichte ich damit erzählen will und das tue ich ja dann. Und ich glaube, dadurch mache ich dem natürlich eine Türe auf, dass die das schon mal viel einfacher serviert kriegen, als ich es zu Anfang hatte. Ich habe das während des Studiums auch mal beim Sprechen erlebt und das war eine tolle Erfahrung. Ich hatte bei einer fantastischen, ich weiß gar nicht genau, was sie war. Sie war Dramaturgin und hat auch kommissarisch mal ein Schauspielhaus geleitet, damals noch als Intendantin. Eine ältere Dame, wie ich damals fand, so mit leuchtend roten Haaren, also wirklich eine imposante Erscheinung. Und die hat mit uns elisabethanisches Theater besprochen und dann hat sie uns ein Stück aus dem, ich meine, Romeo und Julia gegeben. Was sollten wir lesen? Zwei Seiten. Das habe ich auch gemacht und ich habe gar nichts verstanden. Und dann war die nächste Stunde und alle, die dann diese Seiten auch gelesen hatten, denen ging es genauso. Die haben einfach gar nichts verstanden. Man wusste nicht, das ist ja auch eine sehr schwierige Sprache und man wusste überhaupt nicht, was es jetzt sollte. Und dann hat sie nur gelacht und hat gesagt, ja, ja, ich lese Ihnen das mal vor. Und das hat sie getan. Und ohne ein weiteres Wort zu erklären, war auf einmal glasklar, was es für eine Situation war, was es für ein Konflikt war, welche Konstellationen von Menschen, von Problematiken, von Gefühlen da gegeneinander standen und man musste gar nichts weiter erklären. Und das war für mich ein unglaubliches Aha-Erlebnis. Und ich denke, wenn ich ein Lied erstmal für mich erarbeitet habe, auch wenn es sehr komplex ist in Sprache und auch musikalisch, dann mache ich genau diesen Prozess. Und wenn ich das dann vortrage, hat man, glaube ich, eine Chance, das zu verstehen.
Das leuchtet mir total ein.
Ja.
So, euer Programm heißt ja Treue Liebe,
ja.
Richtig? Und du stehst da auf der Bühne mit der Mezzosopranistin Franziska Hahn und dem Pianisten Michael Milz, die beide auch schon mal im Podcast waren. Worum geht's denn da konkret?
Also die Treue Liebe ist ein etwas launiger Titel, der ist ein bisschen auch als Arbeitstitel. Zunächst mal hatten wir den und fanden den ganz nett und dann haben wir auch eine nette WhatsApp-Gruppe dazu gegründet, um die Kommunikation einfacher zu machen. Und letztendlich ist der Titel so geblieben. Das ist, wie soll ich sagen, also Loriot sagt das sehr schön, Männer und Frauen passen einfach nicht zueinander. Und es gibt in der Musikliteratur durchaus Duette, die dieses Thema auf ihre musikalische Art und auch aus ihrer Zeit stammend beleuchten. Es ist ja nicht so, dass das Timing beim Versuch des Miteinanders immer so stimmig ist. Ne? Dass beide zum gleichen Zeitpunkt auch das Gleiche wollen. Ob sie überhaupt das Gegenüber wollen oder nicht, ist ja auch nicht immer so gegeben. Und das wird durch verschiedenste Facetten musikalisch beleuchtet von Brahms und von Mahler und sehr, sehr vielfältig. Es gibt zum Beispiel ein Lied, Die Nonne und der Ritter. Das ist ein ganz verrücktes Ding. Da kann man sich eine Riesengeschichte zu überlegen, was diese beiden, was diese Frau und was dieser Mann, was die wohl miteinander für ein Verhältnis hatten, oder vielleicht wahrscheinlich nicht mehr haben werden. Es ist so, dass er auf dem Weg nach Hause ist. Anscheinend kommt er vom Kreuzzug. Und sie ahnt was. Sie spürt was, obwohl er auf dem Schiff ist. Und sie ist nicht definiert, aber sie ist schätzungsweise in ihrem Kloster, weil sie ist ja eine Nonne. Und er spürt auch da was. Er spürt, also es wird auch erzählt, dass ob da mal ein Gefühl zwischen denen war, man weiß es nicht genau, man kann es aber ahnen. Sowohl die Musik gibt das her, als auch der Text. Auf jeden Fall meint irgendwann dann der Ritter wieder diese Stimme vom Kreuzzug zu vernehmen und wendet sein Schiff und fährt wieder zurück, um weiter für was auch immer zu streiten. Und auch das realisiert sie und endet quasi mit einem Gebet für die, die übers Meer kreuzen und nicht ankommen. Also, das finde ich ein tolles Stück.
Hat ja eine gewisse Tragik, ne?
Es hat eine große Tragik. Es sind zwei verlorene Seelen, die zwar irgendwo eine gemeinsame Wolke haben, aber nicht zueinander kommen.
Mhm. Du hast das gerade schon mal erwähnt, da sind auch Duette dabei in dem Programm, ne?
Ja, also speziell dieses Nonne und Ritter ist ein Duett. Ja.
Das ist ja so ein bisschen ungewöhnlich, dann zu dritt auf der Bühne zu stehen, oder?
Ja, aber es ist auch auf eine gewisse Art und Weise, ich will nicht sagen einfacher, aber wenn man sonst einen Liederabend alleine macht, macht man halt alleine ein Programm von weiß ich nicht, 60 Minuten plus. Das ist viel. Und jetzt sind dazwischen auch immer wieder Solostücke zwischen den Duettgeschichten. Und so ist der Abend eigentlich auf eine gewisse Art und Weise entspannter, als es sonst jetzt zum Beispiel eine Winterreise wäre für mich, mit Sicherheit. Und das Schöne ist aber, wenn jetzt Franziska ein Solo-Ding singt, das erzählt ja den Abend weiter. Es ist jetzt bei dem Programm nicht so, dass wir irgendwie eine, das hätte man machen können, man hätte jetzt auch die Komponisten, weil wir haben die Komponisten schon in ihren Gruppen gelassen, aber also man hätte jetzt auch sagen können, wir stricken das komplett neu zusammen und erzählen einfach eine fiktive Geschichte, die fängt so und so an und dann hört sie so und so auf. Das haben wir nicht getan. Wir sind jetzt schon sehr klassisch auch dem Brahms und dem Mahler irgendwie immer dann wieder treu geblieben, sodass jetzt nicht, dass wir da drin nicht wechseln. Dennoch erzählt aber der Abend durch die Abfolge der Stücke zwangsläufig eine Geschichte. Also auch in den Solonummern entsteht dadurch einfach ein Bezug zueinander. Und das ist toll. Und das ist im Vergleich, wie wenn ich jetzt eine Winterreise oder eine schöne Müllerin oder was singen würde, das ist an der Stelle dann irgendwie einfacher, weil ich dann eine Pause habe. Trotzdem geht das Ding weiter und dann steige ich mit meinem wieder ein und führe es wieder in eine andere Ecke. So meandern wir da gemeinsam durch den Abend und das ist sehr bereichernd.
Und wenn du jetzt eine Pause hast, was machst du dann auf der Bühne? Schmachtest du dann Franziska an oder sitzt du da und drehst Däumchen?
Nee, weder noch. Ich bleibe auf der Bühne. Also ich trete in dem Sinne nicht ab. Ich gehe nur aus dem Fokus, aus dem Gemeinsamen raus. Und dann nehme ich irgendwie daran teil. Also es ist nicht so, dass ich mich da rausziehe und Däumchen drehe und sage, ich habe jetzt Pause. Also wenn ich jetzt... ist aber eine interessante Frage. Also wenn ich jetzt in der Oper wäre und hätte meine Arie gesungen und würde von der Bühne abtreten, dann wäre ich privat und hätte meine Pause. Wenn ich in der Oper meine Arie gesungen habe und danach kommt die Antwort auf meine Arie, weiß ich, von einer anderen Arie, die eine Kollegin oder ein Kollege singt, dann bin ich natürlich quasi Spielpartner. Und wäre, auch wenn ich dann nicht singe, noch voll im Geschehen. Wenn ich im Oratorium sitze, und was weiß ich, Brahms Requiem, Verdi Requiem oder was auch immer, und stehe auf zu meinem Part und setze mich dann hin und bin aber mit dem Gesicht zum Publikum, dann bin ich eigentlich die ganze Zeit dabei und kann nicht aussteigen, weil ich sitze ja dann da in der ersten Reihe und darf da nicht einfach privat sein. Habe ich die Chance, wenn das jetzt in der Kirche ist, mich in die erste Bank setzen zu können mit dem Rücken zum Publikum, dann habe ich dann schon einen Moment, wo ich privat sein kann. Das, was wir jetzt in dem Liederabend haben, ist bestimmt weniger privat als das, wenn ich in der ersten Reihe sitzen bleibe, also frontal zum Publikum. Also ich bleibe schon sehr im Geschehen drin, wenn ich nicht dran bin mit dem Singen.
Bleibst du dann da stehen? Oder?
Nein, ich gehe zur Seite. Ich gehe zur Seite, ich setze mich eventuell auch hin, aber ich bin wirklich nicht mehr dran, aber trotzdem dabei.
Wo du das gerade selber schon ansprichst, das Lied ist ja jetzt gar nicht so dein Schwerpunkt, oder? Also du machst ja auch viel Oper und andere Dinge.
Ja, das ist so. Aber es hat sich, das ist lustig, ich bin eigentlich komplett liedbefreit, wenn man so will, aufgewachsen. Also ich komme aus einer sehr, wie soll ich jetzt sagen, aus einer sehr musikinteressierten Familie. Aber mein Vater war ein Gärtner. Also es war alles sehr bodenständig, aber es wurde viel gesungen. Wir haben auch alle ein Instrument gespielt. Mein Vater hat auch ein paar Jahre lang mal Gesangsunterricht genommen und dann in einem Kammerchor hat auch solistisch was gesungen. Und die Eltern hatten verschiedene Theater-Abo und Konzert-Abo und Abos. Und also das war immer ein Thema zu Hause. Und ich fand, weiß nicht, ich glaube, ich war mit 15 zum ersten Mal in der Oper und fand das großartig. Das auch live zu sehen und was da so passierte, das fand ich sensationell. Und so ist dann meine Liebe, also Liebe zur Musik, die war sowieso schon da, aber Liebe zur Oper, die kam dann wirklich mit Macht. Und ich habe mich mit Lied eigentlich erst beschäftigt. Ich glaube, da war ich schon anfangs im Studium. Und der Kammerchor meines Vaters, die hatten, ich weiß nicht warum, es gab auf jeden Fall, dass sie in irgendeinem Zusammenhang, soweit ich weiß, die Altrapsodie als Chor mitgesungen haben. Und diese Altrapsodie ist ein tolles Stück Musik. Und dann hat meine Mutter meinem Vater eine LP geschenkt von Kathleen Ferrier, was mir damals nichts sagte, eben mit jener Altrapsodie. Und Kathleen Ferrier war ja eine berühmte Konzertsängerin, eine Britin, hatte ihre große Zeit in den 50ern bis Anfang der 60er. Und das ist auch eine sehr, von den technischen Voraussetzungen her, sehr trötige alte Aufnahme gewesen. Und ich habe diese Frau singen hören und mir ist das Herz aufgegangen. Und ich, wobei das was ganz Komisches, Altertümliches und auch etwas Künstliches hatte. Trotzdem war da so viel Seele dran, dass mich das sehr getroffen hat. Und da waren eben auch ernste Gesänge, die vier ernsten Gesänge von Brahms auf dieser Langspielplatte. Und ich weiß nicht, noch andere Lieder. Und das habe ich gehört und habe mich, das ging mir gleich ins Herz. Und dann habe ich darüber angefangen, mich überhaupt mit Lied zu beschäftigen, und das fand ich ganz großartig. Und ich muss auch jetzt sagen, auch im Vergleich zur Oper, also Oper ist toll und da auf einer großen Bühne in einer Ausstattung zu sein und wenn es gut läuft, dann ist das auch ein tolles Miteinander. Aber der Dirigent ist sehr weit weg. Und wenn ich nicht gerade an der Rampe stehe, dann höre ich vom Orchester herzlich wenig. Also ich kriege dann das Orchester bestenfalls noch über die Verstärkung, die auf die Bühne kommt. Und da präzise zu singen, das hat was sehr Handwerkliches, dass das wirklich musikalisch zusammen ist. Und das ist einfach bei einem Liederabend wunderbar. Man steht relativ nah beieinander, auch ohne sich anzugucken, kann man das spüren und man kann den gleichen Atemimpuls haben. Und wenn was ist, dann kann man auch das Tempo verändern und das gemeinsam machen und spüren. Und das ist einfach eine ganz andere Form vom Musizieren und eine, die ich wirklich nicht missen möchte.
Du zeigst ja auch viel mehr von dir, ne? Hast ja auch keine Verkleidung.
Das ist so. Also man steht da mit sich. So. Und das ist es. Das ist, also so ein Liederabend oder teilweise nur ein Lied zu singen, das ist ein bisschen so wie Spitzweg. Also die Spitzwegbilder, die sind ja sehr voll mit Leben. Und ich habe die noch nicht im Original gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass sie sehr klein seien. Also ein bisschen mehr als eine Postkarte. Das ist ein kleiner Kosmos. Oder ich finde auch manchmal, so manche Lieder sind wie so, es gibt ja teilweise sehr kunstvolle Briefmarken, was da so alles drauf ist und wie die so gestaltet sind. So sind viele Lieder. Man hat da so ein kleines Ding und das ist eine ganze Welt. Und das finde ich toll. Das ist ein Reichtum und ich finde schön, den selber zu ergründen. Und ich finde auch dann sehr schön, den in die Welt zu tragen.
Ja, schön. Du machst aber noch mehr Sachen, ne? Du machst auch so pädagogische Dinge, richtig?
Ja, ich unterrichte, also im privaten Rahmen als Gesangslehrer. Das mache ich seit Jahren. So habe ich auch Franziska Hahn kennengelernt. Wir haben eine Zeit lang auch mal miteinander gearbeitet. Und dann kam eben von ihr die Idee zu dem Liederabend. Da habe ich gedacht, das ist eine wunderbare Idee. Zumal Teil des Repertoires auch für mich neu war. Und das finde ich auch sehr schön, sich dann neuen Sachen so zu stellen. Und diese Duette, diese Brahms-Duette für Alt und Bariton, die sind einfach großartig. Also das ist so schöne Musik. Wenn ich die geprobt habe, bin ich immer glücklich. Das ist wirklich schön. Ein schöner Nebeneffekt. Ja, ich mache, unter anderem hat es sich jetzt auch noch ergeben, dass ich Chorleiter geworden bin. Das ist jetzt nun wirklich nicht meine Kernkompetenz, aber es hat sich so ergeben und ich habe mich dann auch ordentlich da beworben und es gab ein Verfahren und ich bin es dann geworden und ich mache das jetzt seit einem Dreivierteljahr in Düsseldorf mit einer Kantorei, mit einer kleinen Kantorei, muss man sagen. Aber das macht mir viel Freude. Ich lerne dabei noch eine ganze Menge. Die Arbeit mit den Leuten macht mir großen Spaß. Und ja, das ist letztendlich eine Bereicherung.
Hast du denn für die nähere Zukunft noch irgendwelche Pläne?
Inwiefern?
Was du, weiß ich nicht, noch irgendwelche Konzertprogramme oder dass du mal was ganz anderes noch machen möchtest?
Ja, ich habe neulich noch, also ich habe jetzt sowieso noch einige Konzerte, natürlich Oratorienkonzerte und Sachen im Programm stehen. Und ich werde auch, wie ich jetzt seit Anfang der Woche weiß, noch mal 3 Vorstellungen machen als Figaro in der gleichnamigen Hochzeit. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor 17 Jahren gesungen. Aber ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit, mich wieder dran zu gewöhnen und das auf einen guten Weg zu bringen. Ich überlege jetzt gerade auch noch zusammen mit einem, nicht mit dem Michael Mills, mit einem anderen Pianisten, mit dem ich viel mache, nochmal ein anderes Liederabendprogramm zu machen. Das ist allerdings noch ganz unausgegoren. Ich denke mal an englischsprachige Literatur, aber mir fehlt noch ein bisschen so der inhaltliche Aufhänger. Das muss ja auch, ich finde, so ein Programm muss immer sinnhaft sein. Also ich finde nichts Schlimmeres als ein klassischer Liederabend. Wir haben hier jetzt eine kleine Schumann-Gruppe und dann eine kleine Schubert-Gruppe. Und dann haben wir noch ein bisschen was von Brahms, dann haben wir diesen, dann haben wir das. Das finde ich persönlich, ich kriege da Pickel von, also ich mag das nicht. Ich finde, es gibt tolle Sachen und ich bin immer Fan davon. Also gut, zu einer Winterreise, die ist selbsterklärend, da muss man nichts hinzufügen. Das wäre auch ein bisschen frevelhaft, finde ich. Aber ansonsten mag ich Programme, die einen Inhalt haben und die ein Ziel haben, die
roten Faden,
die roten Faden haben, die eine Geschichte erzählen insgesamt und nicht einfach ein Kesselchen Buntes, das geht nicht.
Ja, sehr schön. Worauf freust du dich denn als nächstes?
Als nächstes freue ich mich auf das Tabat Mater von Rossini. Und dann freue ich mich auf den Liederabend. Und ich freue mich auch tatsächlich, mich jetzt mit diesem Riesenabstand nochmal mit dem Mozart und dem Figaro zu beschäftigen. Also das habe ich, tatsächlich, also dass Sachen immer wieder kommen, ist ja logisch, irgendwann. Aber dass man ein Stück irgendwie 17 oder 15 Jahre nicht mehr gesungen hat und dann kommt es wieder, das hatte ich in der Form noch nicht und da bin ich mal sehr gespannt drauf.
Gibt es da nicht eine Altersgrenze?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde ja denken, dass ich dem Figaro längst entwachsen sei, sowohl stimmlich als auch optisch. Aber wenn man engagiert wird, wird man engagiert. So. Also es ist natürlich so bei dem Singen. Es gibt Leute, es gibt viele in dem Beruf, gerade wenn man jetzt ausschließlich Oper macht, kann es schwierig sein, dass die Stimme wirklich in einer guten Form bleibt, dass das Singen wirklich auch ja, gebündelt und kultiviert und pianofähig und dass diese ganzen Dinge bleiben. Und je einseitiger man singt, desto größer ist die Gefahr. Es gibt auch Leute, die so gut wie ausschließlich Oper singen und die singen fantastisch und auch nach Jahrzehnten von Karriere. Es gibt auch andere, die dann irgendwie gar nicht mehr singen. Und es hat sich am Anfang meiner Karriere so ergeben, dass ich eben sehr vielfältig verschiedene Dinge gemacht habe. Und das war auch zeitweilig mal nicht so ganz einfach. Seit Jahren weiß ich das schon sehr zu schätzen, dass so unterschiedliche Dinge von mir verlangt werden, künstlerisch, sängerisch. Weil das hat mich einfach auch dazu gebracht, meine Stimme sehr gesund, sehr kultiviert und sehr facettenreich zu führen. Und das ist wunderbar. Von daher denke ich mir, wenn ich jetzt an den Figaro denke, ja, ich singe mittlerweile lieber ein Verdi-Requiem oder solche Sachen. Da muss ich auch nicht drüber nachdenken. Das mache ich einfach. Das ist sehr intuitiv geworden. Aber da jetzt wieder da ein paar Gänge zurückzuschalten, technisch gesehen dürfte das kein Problem sein. weil sonst könnte ich ja auch keinen Liederabend singen.
Ja, sehr schön. Dann können wir uns ja auf viele verschiedene Dinge freuen demnächst. Unter anderem auf das Konzertprogramm mit dem Titel Treue Liebe. Das findet statt am 10. April 2024 im Maxhaus in Düsseldorf. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deine vielfältigen Programme und danke dir sehr herzlich für das Interview.
Danke auch.